einer katholischen Uni eigentlich studieren, weil da immer die Konfession.
Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Ich hatte mir schon gedacht, dass das wohl eine kleine Runde wird. Insofern ist sozusagen das Audimax etwas oversized, aber trotzdem, das kann man vorher nie so sagen, wir konkurrieren ja auch noch mit anderen Gruppen und Workshops. Wie gesagt, ich darf auch die draußen sind, also einige sind noch im Foyer, vielleicht kommen noch einige, lassen Sie sich davon nicht stören. Zunächst einmal nochmal ein organisatorischer Hinweis. Unser Gespräch hier wird aufgezeichnet, wird akustisch aufgezeichnet. Wer damit nicht einverstanden ist, möge dann bitte Bescheid sagen, damit die Technik sich darauf einstellen kann und das dann nicht aufzeichnet. Gut, das haben wir erledigt. Ich freue mich, dass trotzdem einige gekommen sind, darf also kurz unser Podium hier vorstellen. Zunächst einmal zu meiner Rechten Martina Renner, die ja heute Vormittag schon aufgetreten ist, Bundestagsabgeordnete der Linken und in mehreren Ausschüssen aktiv gewesen, bestens vertraut mit unserer Thematik. Viel mehr brauche ich zu ihr eigentlich nicht zu sagen. Zu meiner Linken Christian Mier, der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen ist. Auch diese Organisation ist, denke ich mal, allgemein bekannt. Auch dazu brauche ich nicht mehr zu sagen. Mein Name ist Martin Kutscher. Ich bin Hochschullehrer für Staats- und Verwaltungsrecht, allerdings jetzt im Ruhestand und sozusagen von der grundrechtlichen Seite seit vielen Jahren beschäftigt auch mit Geheimdiensten oder wie man das in der Lesart des Bundesinnenministeriums sagt, Nachrichtendienste, weil sie angeblich ja nichts machen, außer Nachrichten zu sammeln. Wir haben heute schon mal diskutiert, dass sie in Wirklichkeit doch etwas mehr machen. Das wollen wir hier nicht vertiefen. Erlauben Sie mir, trotz der fortgeschrittenen Stunde mit einem etwas trockenen Text anzufangen, mit dem Grundgesetz. Weil der Text des Grundgesetzes erklärt, warum wir ganz bestimmte Defizite in der Kontrolle der Geheimdienste haben. Erlauben Sie mir zunächst, eine der fundamentalen Gewährleistungen des Grundgesetzes vorzulesen, die sogenannte Rechtsweggarantie. Die ist zu finden in Artikel 19 Absatz 4, den lese ich Ihnen jetzt vor. Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen. Auch für Laien würde ich sagen, ist das einigermaßen verständlich, aber ich versuche es mal an aktueller Sprache zu sagen. Wenn ich durch die öffentliche Gewalt, also durch die Exekutive beeinträchtigt werde in meinen Rechten, kann ich in jedem Fall zu einem Gericht gehen und mich dort dagegen wehren, möglicherweise auch im Nachhinein per Feststellungsklage. Das ist ein Grundsatz, der sozusagen unseren Rechtswegestaat oder auch ausmacht. Das Wort Rechtsstaat wird ja ganz häufig von Politikern und Politikerinnen im Munde geführt. Und das ist natürlich eine der zentralen Ausprägungen des Rechtsstaatsgebots, dass ich klagen kann gegen Eingriffe der staatlichen Gewalt. Und dazu gehören selbstverständlich auch die Geheimdienste. Am Schluss des 19 Absatz 4 kommt ein ganz ominöser Satz, der einem Nichtjuristen wahrscheinlich kaum etwas sagt, nämlich Artikel 10 Absatz 2 Satz 2 bleibt unberührt. Was heißt denn das unberührt? Das bedeutet in der juristischen Sprache, dass hier plötzlich eine Ausnahme statuiert wird vom Grundsatz, dass ich gegen Eingriffe der staatlichen Gewalt klagen kann. Schauen wir uns also an, Artikel 10 ist eine Grundrechtsgewährleistung, gewährleistet nämlich das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis. Statt Fernmeldegeheimnis, also niemand spricht heute mehr von Fernmeldewesen, wir sagen es moderne Telekommunikation. Das ist aber damit gemeint. Und Absatz 2, ebenfalls aus dem Jahr 1968, das muss man dazu sagen, diese Einschränkung der Rechtsweggarantie ist keine Erfindung des Parlamentarischen Rates, die das Grundgesetz geschaffen hat, sondern erst durch die Notstandsgesetze 1968 ins Grundgesetz hineingeschrieben worden. Man hat nämlich zusammen mit den Notstandsgesetzen auch das sogenannte G10 verabschiedet, das Gesetz zu Artikel 10. Und dafür hat eine Ergänzung des Artikel 10 dann den Weg geebnet, indem es heißt, das werde ich Ihnen wieder vorlesen, dient die Beschränkung, das klingt harmlos, Beschränkung heißt Eingriff in das Grundrecht des Briefpost- und Fernmeldegesetzes. Dient die Beschränkung dem Schutze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder der Sicherheit und dem Bestand des Staates, so kann das Gesetz bestimmen, dass sie dem Betroffenen nicht mitgeteilt wird, also die Beschränkungsmaßnahme. Und jetzt kommt es, und dass an die Stelle des Rechtswegs die Nachprüfung durch von der Volksvertretung bestellte Organe und Hilfsorgane tritt. Ich fasse es mal in modernerer Sprache zusammen. Man soll also, oder grundsätzlich können diese sogenannten Beschränkungen ohne gerichtliche Kontrolle durchgeführt werden. An diese Stelle, quasi als Trostpflaster, gibt es aber eben die Kontrolle durch das Parlament und vor allen Dingen gemeint durch die G10-Kommission. Die G10-Kommission, die also quasi so ähnlich wie ein Gericht die Abhörtätigkeit der Geheimdienste kontrollieren soll. Wer aufmerksam die Medien verfolgt in den letzten Wochen, wird festgestellt haben, es gab eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die in diesem Punkt sehr denkwürdig ist, nämlich die G10-Kommission, die auf Heraufgabe der Selektorenliste geklagt hat, sei, so das Bundesverfassungsgericht, nicht parteifähig. Das heißt, die darf gar nicht klagen. Die Begründung des Bundesverfassungsgerichts, diese G10-Kommission habe ja keine eigene verfassungsrechtliche Stellung und deswegen sei sie im Organstreit nicht antragsberechtigt. Das heißt, sie wird des klassischen Mittels, nämlich zu klagen gegen die Regierung, beraubt. Noch eine Ergänzung, gestatten Sie mir. Nun gibt es Menschen unter uns, die davon erfahren haben, dass sie möglicherweise überwacht werden oder es einfach nur vermuten. Unter anderem ein Berliner Anwalt namens Nico Herting, ein eher Wirtschaftsanwalt, der aber sehr viel auch im Datenschutzrecht macht, und er hat gegen den Bundesnachrichtendienst geklagt. Zuständig dafür ist nur das Bundesverwaltungsgericht. Übrigens der Senat, in dem der Herr Graulich, der heute Morgen ja seinen Auftritt hier hatte, auch tätig ist. Und Herr Graulich und sein Senat haben entschieden, dass die Klage des Rechtsanwalts unzulässig sei, weil er ja nicht überzeugend nachweisen könnte, dass er selber Objekt der Überwachung wäre. Also man muss danach angeblich nachweisen, dass man selber überwacht, was natürlich sehr schwierig ist. Interessanterweise gibt es also eine entgegenstehende Entscheidung, eine ganz neue Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte gegen Russland, in dem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ganz deutlich sagt, man muss auch dann gegen die Überwachung durch einen Geheimdienst klagen können, wenn man die Überwachung nicht selber darlegen kann. Also ganz interessant, das Bundesverwaltungsgericht hält nicht mal den Standard ein, den der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg für europäisches Gemeinschaftsrecht hält. Zurück zur parlamentarischen Kontrolle. Wir wollen uns ja mit dem Kontrolle oder sagen mit dem Versagen, der Versagen der Kontrolle beschäftigen. Meine Frage zunächst an Martina Renner. Wie sieht es aus mit der parlamentarischen Kontrolle? Muss man sagen, das funktioniert nicht oder muss man sagen, das ist ein gutes Mittel, um an die Stelle des Rechtswegs zu treten?
Also ich glaube, man kann deutlich sagen, die parlamentarische Kontrolle funktioniert nicht, genauso wie die Kontrolle des Bundesnachrichtendienstes durch das für sie zuständige Ministerium, das Bundeskanzleramt, nicht funktioniert hat, wie auch die Kontrolle durch die G10-Kommission nicht funktioniert hat, wie auch die Kontrolle durch die Öffentlichkeit nicht funktioniert hat. Das ist also ein multiples Versagen, was wir im Bereich des Bundesnachrichtendienstes feststellen. Und die Gründe liegen nicht nur in den unzureichenden Befugnissen der Parlamentarischen Kontrollkommission oder dem mangelnden Biss vielleicht dort von jeweils den Regierungsvertretern und Vertreterinnen. Und das wechselt übrigens nach Parteibuch, wie wir im Zusammenhang der NSU-Causa auch in Brandenburg sehen, muss ich selbstkritisch sagen. Sondern das hat systematische Gründe und die liegen beim BND noch schwerwiegender als beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Das, was wir mittlerweile im NSE-Untersuchungsausschuss als diese Systematik feststellen würden, warum parlamentarische Kontrolle, aber auch die durch die Fachrechts- und Dienstaufsicht nicht funktionieren kann, ist, dass der Bundesnachrichtendienst unvergleichbar zu den anderen Diensten in der Bundesrepublik Deutschland ein System der Abschirmung gegenüber dem Parlament, aber auch gegenüber möglicherweise der vorgesetzten Regierung bis auf Einzelpersonen installiert hat. Ich sage das deutlich, bis auf Einzelpersonen. Ich würde sagen, das, was wir vorfinden als Rechtsbruch beim Bundesnachrichtendienst, und der ist vielfach, wie die Bundesdatenschutzbeauftragte ja festgestellt hat, funktioniert nur, wenn es Einzelne gibt, die entsprechend das Vorgehen des Bundesnachrichtendienstes legitimieren und absichern. Das werden dann Personen sicherlich sein, wie zum Beispiel zu denken an Herrn Staatssekretär Fritsche. Der Bundesnachrichtendienst hat in der Vergangenheit sich an vielen Stellen nicht an Recht und Gesetz gehalten, ins Fernmeldegeheimnis eingegriffen, Daten zu deutschen Bürgern und Bürgerinnen verarbeitet. Er hat Dateien betrieben, zu denen es keine Dateianordnung gegeben hat. Er hat zugelassen, dass ausländische Nachrichtendienste auf deutschem Boden Spionage gegen die Bundesregierung und gegen europäische Einrichtungen betrieben hat. Er hat selbst Spionage außerhalb seines Auftragsprofils betrieben, nur als groben Rahmen dessen, was dort an Gesetzverstößen stattfindet, also auch selbst gegen das BND-Gesetz verstoßen. Aber wie konnte er das tun? Und da wird jetzt oft gesagt, und das halte ich quasi für eine, ja, für eine Finte für die Öffentlichkeit, es hätte eine Regelungslücke in der Vergangenheit bestanden, Rechtsunsicherheit beim Bundesnachrichtendienst. Und da wären die eben ein bisschen kreativ gewesen und manchmal vielleicht so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber im Großen und Ganzen hätte es der Gesetzgeber versäumt, in den vergangenen Jahren zu klären, was der Bundesnachrichtendienst darf oder nicht darf. Das ist beileibe nicht so. Dem Bundesnachrichtendienst war immer klar, was er tun kann. Dafür hat er zum Beispiel das Auftragsprofil. Da wird festgelegt, zu welchen Ländern er überhaupt Daten erheben kann. Er wusste schon immer, was im Grundgesetz steht, nämlich dass Daten deutscher Bürger und Bürgerinnen für ihn tabu sind. Und er wusste auch schon immer zum Beispiel, dass er Dateien nur betreiben kann, wenn er entsprechend nach dem Bundesverfassungsschutzgesetz eine Dateianordnung hat. Das war für den Bundesnachrichtendienst kein Novum. Und er hat jetzt gesagt, ups, hoppla, was ist das denn? Fehler gemacht, weitermachen. Nein, so war es nicht. Warum konnte der Bundesnachrichtendienst sich in den letzten, ja, man muss sagen, es sind fast dann 10, 15 Jahre ertüchtigen, selbst Massenüberwachung zu betreiben, milliardenfach Daten, insbesondere Metadaten zu verarbeiten, anlasslos diese für lange Fristen zu speichern und in diesen Daten mit Suchbegriffen zu operieren, die außerhalb seines Auftragsbereiches liegen, also nicht Antiterror oder nicht Kampf gegen Drogenhandel, Waffenhandel oder organisierte Kriminalität waren. Ich würde sagen, das liegt an vier wesentlichen Punkten. Der Bundesnachrichtendienst unterlässt es, wesentliche Entscheidungen im Haus zu dokumentieren. Wenn man solche Operationen personell, technisch, strategisch aufsetzt, macht man dies nicht schriftlich. Es gibt dort ein System von Verabredungen unter zwei Personen, die mündlich getroffen werden, aber sich weder in einem Vermerk oder in einer E-Mail oder in einem Mitschnitt einer Videokonferenz finden. Es gibt dort ein System von mündlichen Weisungen, die erteilt werden, dann, wenn man kurzfristig auf Prozesse einsteuern möchte, ohne dass man im Nachhinein diese so gestaltet, dass zum Beispiel das Parlament nachvollziehen kann, warum zu diesem Zeitpunkt X bestimmte Dinge passiert sind, zum Beispiel dann im Sommer 2013, warum bestimmte Suchbegriffe der NSA und des Bundesnachrichtendienstes plötzlich kritisch gesehen wurden und aus dem System genommen wurden. Es gibt ein System der Nichtinformation oder Falschinformation des Parlaments, das betrifft die G10-Kommission, das habe ich heute Morgen schon gesagt, indem man den vorgemacht hat, es ginge darum, zu einzelnen Personen oder Strukturen Daten zu sammeln und im Gegenteil, es ging darum, über diese Anordnung an ganze sozusagen Kommunikationsstrecken, insbesondere am Glasfaser, zu gelangen. Man hat die PKGR niemals davon informiert, vor 2013, wie die Kooperation mit den USA tatsächlich aussieht, auch nicht das Bundeskanzleramt. Grundlage waren geheimgestellte Vereinbarungen mit den USA, die niemals vorher an das Parlament gegangen sind, auch ein Unding, dass eine exekutive oberste Bundesbehörde Verabredungen trifft mit anderen Diensten und das Parlament davon nicht informiert und später auch nicht informieren will, weil man sagt, sie sind geheim. Das gilt alles auch fürs Bundeskanzleramt. Die behaupten auch, erst im Sommer 2013 festgestellt zu haben, dass es 4,7 Millionen US-amerikanische Suchbegriffe gibt, die in der Datenbank des BND laufen. Und man hat als letztes dann eine Karte gezogen, als man merkte, dass es eng wurde. Die macht sich insbesondere in der Arbeit unseres Untersuchungsausschusses bemerkbar, aber sicherlich auch in der PKGR, dass man gesagt hat, die Kenntnis zu all diesen Vorgängen würde das Staatswohl tangieren. Es ist ein einmaliger Vorgang übrigens, dass wir etwas in diesem Untersuchungsausschuss erleben, was in keinem anderen Untersuchungsausschuss, auch nicht in dem BND-Untersuchungsausschuss, Realität war, nämlich dass man uns Dokumente des Bundesnachrichtendienstes vorenthält mit entweder dem Hinweis, dass eine dritte Partei, also ein ausländischer Dienst, keine Zustimmung erteilt hat oder dass diese Dokumente zwar vollumfänglich dem Untersuchungsausschuss entsprechen, aber die Kenntnis durch das Parlament in einer derartigen Weise die Belange der Bundesrepublik tangieren würden, dass man sie uns nicht gibt. Ich will das mal deutlich machen, wie das läuft. Das wird nicht akademisch-juristisch vorgetragen. Wir hatten im Falle einer Kooperation mit den Briten, die Operation heißt Monkey Shoulder, ein Schreiben des dortigen Vizegeheimdienstkontrolleurs McGuinness auf den Tisch bekommen. Und dieser schrieb an seinen Single Point of Contact, Herrn Fritsche im Bundeskanzleramt, dass man unmöglich dem Parlament diese Unterlagen geben darf, weil wenn dort über diese Operation etwas bekannt würde, würde die Kooperation von seitens Großbritannien mit Deutschland eingestellt werden. Das wäre im Bereich des Antiterrorkampfes dann eben für die Bundesrepublik ein relevanter Nachteil. Und dann müsste sich der Untersuchungsausschuss gefallen lassen, dass man ihm sagt, dass er schuld daran sei, wenn Menschen sterben würden. People will die, stand in diesem Text. Das ist etwas, was die Whistleblower aus den USA sehr gut kennen. Ihnen wird an vielen Stellen, wer dort intensiv dann eben berichtet über den schmutzigen Drohnenkrieg oder Ähnliches, gesagt, ja, mit euren Informationen, die ihr jetzt nach draußen gebt, kann bei uns eben jetzt nicht mehr entsprechend zum Beispiel Force Protection oder Ähnliches durchgeführt werden und ihr habt Blut an euren Händen. Das ist eine Figur, die es immer wieder gibt und das ist auch eine latente Bedrohungssituation für alle, die in diesem Bereich arbeiten. Und das geht noch weiter, wenn wir uns den Bericht der Datenschutzbeauftragten ansehen. Ich meine, sie ist ja auch in ihrer Arbeit massiv behindert worden. Sie hat das auch als einen einzelnen Rechtsverstoß auch gerügt, dass man in dem Falle auch gegen ihre Kompetenzen verstoßen hat. Aber was sie noch mal ausgeführt hat, und ich habe jetzt mehrere Beispiele angeführt, warum die insbesondere enge Zusammenarbeit mit USA und Großbritannien unser Parlament so hindert, es hindert auch die Datenschutzbeauftragte. Sie konnte weder die NSA-Selektoren einsehen, also die durch die USA übergebenen Suchbegriffe, noch durfte sie das Gebäude des US-amerikanischen Geheimdienstes auf der Liegenschaft in Bad Aibling besuchen, genannt die Blechbüchse, Suslak, obwohl dieses Gebäude auf einer Bodenplatte steht, die der BIMA gehört, also dem Bund gehört, ja, nicht den Amerikanern. Das ist keine Liegenschaft, wo man sagt, das ist nach NATO-Truppenstatut eine ursprünglich den USA zugehörende Liegenschaft und da kann eben eine deutsche Behörde nicht reinmarschieren. Es ist eine deutsche Liegenschaft, die gehört der Bundesrepublik Deutschland. Und dort darf die Datenschutzbeauftragte nicht prüfen, was dort für Daten verarbeitet werden, in die USA geleitet werden. Unter diesen Daten, die über Suslak laufen, wissen wir, sind die Milliarden von Metadaten, die der Bundesnachrichtendienst für die USA erhebt und in die USA ausleitet im Rahmen dieser Kooperation. Wer behauptet, es geht hier nur um einzelne Meldungen, einzelne Treffer oder einzelne Inhalte, der lügt, der sagt die Unwahrheit. Es geht darum insbesondere, dass milliardenfach Metadaten aus Internetkommunikation erfasst werden und ungefiltert ausgeleitet werden. Und das Problem in der jetzigen Situation ist für uns, wir haben diese 12 festgestellten Rechtsverstöße durch die Bundesdatenschutzbeauftragte. Wir haben die Feststellung des Untersuchungsausschusses, trotz der Behinderung. Und dann wird das Bundesnachrichtendienstgesetz angefasst und es wird all das legalisiert, was wir kritisiert haben. Das fängt an, dass dieses Gesetz, ich meine, das ist vielfältig, hier ist jetzt im Fachpublikum bekannt, eben jetzt erlaubt, Daten aus sogenannter Ausland-Ausland-Kommunikation zu erheben und entsprechend auch Metadaten zu verarbeiten im großen Maße und weiterzuleiten an ANDs, die es eben nicht nur erst nur im Ausland, sondern auch im Inland, weil es technisch gar nicht möglich ist, deutsche und internationale Verkehre zu trennen. Und deswegen, wer auf der Suche nach angeblichen ausländischen Verkehren ist, geht eben dann auch zwangsweise an den Internetknoten D-Kix in Frankfurt am Main, der europäisch wichtigste Internetknoten überhaupt. Die Eingriffsnorm ist absolut schwammig. Belange, Sicherheitsbelange der Bundesrepublik Deutschland reichen, um entsprechend diese Daten zu verarbeiten. Das ist ein absolut unpräziser Rechtsbegriff, der in diesem Bundesnachrichtendienstgesetz eingeführt wird und vieles andere mehr. Das Problem, das grundsätzliche Problem ist, wenn wir uns die Praxis des Bundesnachrichtendienstes in der Vergangenheit anschauen, glaube ich, selbst wenn man jetzt sagt, an der einen oder anderen Stelle bringt dieses Gesetz eine Präzisierung mit sich oder eine Rechtssicherheit, dass dort etwas klarer ist, was man darf und was man nicht darf. Selbst dann ist das meiner Meinung nach keine Ausgangslage für den Bundesnachrichtendienst, in Zukunft das zu tun, was auf dem Papier steht. Wenn sich nämlich dort in diesem Haus die Arbeitskultur nicht ändert, dieses, was ich nenne, Legendieren, Abschirmen gegenüber der Kontrolle, gegenüber dem Parlament, die Nicht-Dokumentation von Vorgängen, auch die Nicht-Dokumentation von Datenmengen. Es hat ewig gedauert, bis man annähernd Werte bekommen hat aus diesem Dienst, wie viele Daten überhaupt verarbeitet werden. Die protokollieren fast nichts. Protokolldaten zu ganz vielen Vorgängen der Datenverarbeitung gibt es nicht. Wir hatten eben über Benachrichtigung und Löschung von Betroffenen gesprochen. Ja. Ist nicht möglich, weil der Bundesnachrichtendienst überhaupt nicht zu solchen Vorgängen Protokolldaten anlegt. Ja. Wenn sich diese grundsätzliche Arbeitsweise in diesem Haus nicht ändert, ja, kann ich in dieses Gesetz ehrlich gesagt reinschreiben, was ich will. Im Endeffekt wird es fortgesetzt so sein, dass das, was wir kritisieren, stattfindet, nämlich dass Unbescholtene betroffen sein werden, dass Berufsgeheimnisträger und Berufsgeheimnisträgerinnen betroffen sein werden, dass die Daten fast unbegrenzt gespeichert werden können und ohne Voraussetzung einer notwendigen Rechtsnorm, nämlich dass die Daten benötigt werden, an Dritte geteilt werden. Und ich glaube, wenn es nicht politischen Druck gibt, dieses grundsätzliche Arbeitsweise des Bundesnachrichtendienstes zu kritisieren, der sich auch nicht ändert, wenn man Herrn Schindler durch Herrn Karl auswechselt, ja, dann ist die juristische Debatte um die Gesetze sicherlich wichtig und richtig. Und natürlich als Gesetzgeber ist das unsere vornehmste Pflicht. Aber es wird die politische Debatte um die Legitimität von Geheimdiensten, die Teil der Exekutive sind und sich vollständig den Mechanismen der Kontrolle entziehen, nicht entsetzen. Und vor dem Hintergrund würde ich dann gerne in der zweiten Runde noch mal was zu den Möglichkeiten der PKGR sagen und was dort passieren müsste. Aber grundsätzlich muss ich sagen, bin ich skeptisch, ob wir zum Beispiel mit weiteren Befugnissen für die parlamentarische Kontrolle dem Problem Herr werden oder ob wir nicht eher sagen müssten, das, was ein Dienst wirklich am Ende des Tages interessiert, was aus dem Parlament kommt, ist die Summe, die bei den Haushaltsberatungen unter ihrem Titel steht. Was wir sonst zu reden in unseren Fachausschüssen und so, ja, halten die, glaube ich, in erster Linie irgendwie für Zeitverplemperei. Aber wenn ein Bundesland oder auch das Parlament hier in Berlin zu dem Ergebnis kommt, dass es sagt, vor dem Hintergrund, dass sie sich über viele Jahre ins Unrecht gesetzt haben und das Parlament brüskiert und belogen haben, gibt es ein Moratorium. Ihr kriegt weniger Geld. Ihr werdet beschnitten beim Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel. Das kann man auch technisch übrigens tun. Also beim BfV einfach, indem man ihnen zum Beispiel die Führung von V-Leuten für einen bestimmten Zeitraum untersagt oder diesen begrenzt auf bestimmte Personenzahl. Beim Bundesnachrichtendienst könnte man die ND-Mittel auch technisch begrenzen. Das ist kein Problem. Und dann glaube ich, dann würde der Dienst tatsächlich überlegen, inwieweit er in Zukunft anders mit denen umgeht, die ihm am Ende des Tages überhaupt erst die Befugnisse gegeben haben und die Möglichkeiten zu operieren. Ich glaube, das ist der Weg tatsächlich, nicht juristisch die Sache zu lösen, sondern faktisch, so wie es zum Beispiel an anderen Stellen eben auch die Diskussion im Bereich der Verfassungsschutzbehörden gibt, ihnen entsprechend dort auch Haushaltsmittel für bestimmte Bereiche, insbesondere für die ND-Mittel, einfach zusammenzukürzen.
Ja, vielen Dank. Zunächst einmal Martina Renner. Mir liegt es doch auf der Zunge, noch eine lokale Bemerkung zu machen zu der Frage der Mittel für den Bundesnachrichtendienst. Sie können in Berlin mal Architekten oder Architektinnen fragen, welche sind eigentlich in Berlin die größten Gebäude? Wer hier in Berlin lebt, weiß, Berlin ist eine einzige große Baustelle, es wird sehr viel gebaut. Das größte Gebäude, was in Berlin noch existiert, ist zur Nazizeit errichtet worden. Das ist der Flughafen Tempelhof. Ein riesiges Gebäude, das ist jetzt so, wird jetzt gerade so genutzt, dass man dort etliche 100 Flüchtlinge unterbringt. Das zweitgrößte Gebäude ist der neue Sitz des Bundesnachrichtendienstes, ganz hier in der Nähe. Und das sagt natürlich einiges aus über die politischen Prioritäten, auch die sich ein Staat setzt. Und ich fürchte, solange in der Öffentlichkeit das Argument ankommt, die Geheimdienste müssten uns vor den Terroristen schützen, wird leider auch der politische Druck nicht da sein, um sozusagen die Mittel zu kürzen. Ich habe den Eindruck eher im Gegenteil. Ich will natürlich aber auch unserem zweiten Referenten das Wort selbstverständlich erteilen, Christian Mier. Ich habe gelesen, dass Reporter ohne Grenzen klagen gegen den Bundesnachrichtendienst und frage natürlich, hat das Aussicht auf Erfolg? Warum fühlen sich gerade Reporter so bemüßigt, gegen Geheimdienste vorzugehen? Könnte man nicht sagen, die werden ja auch geschützt, dadurch, wenn wir vor Terroristen geschützt werden. Bitte schön, Herr Mier.
Ja, danke. Zu der Klage erstens, die baut sehr oft auf der Klage von dem Rechtsanwalt Nico Herting, von dem Sie ja vorhin schon erwähnt haben, ist allerdings in einigen Stellen auch unterschiedlich, weil wir zum einen auch unsere eigene Betroffenheit, zu der ich gleich was sage, in der Klage natürlich versuchen darzulegen, aber das ist ja wie gesagt die große Krux, dass man sozusagen in einer Klage nachweisen muss, dass man betroffen ist, aber es ist halt ein Geheimdienst, mit dem man es zu tun hat. Insofern fand ich sehr interessant zu hören, gerade über diese Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof, die mir komplett neu war. Und da werde ich sehr neugierig drauf schauen, was das überhaupt ist. Und mein Kollege Daniel Moosbrucker wahrscheinlich auch, der bei uns die Hauptkampagnenarbeit zum BND macht. Aber in der Klage geht es zum einen darum, dass wir als Organisation Reporter ohne Grenzen, die sich ja weltweit für das Recht auf Pressefreiheit einsetzt, gerade in Diktaturen, in autoritären Ländern, es eben zu tun haben mit Journalisten, die unter widrigen Bedingungen dort arbeiten und wir mit denen eben ja auch hier in Deutschland zu tun haben. Und wenn man die großartige Arbeit des NSA-Untersuchungsausschusses, der de facto eigentlich ein BND-Untersuchungsausschuss am Ende war und kein NSA-Untersuchungsausschuss, weil die NSA ja nicht reden wollte mit dem Deutschen Bundestag, aber insofern kann man ja trotzdem sehr dankbar sein, was da trotzdem auch an Arbeit geleistet wurde. Und da wissen wir ja, dass bestimmte Länder sozusagen im Radar sind des BND. Wir wissen auch zum Teil sogar etwas über bestimmte Suchbegriffe, auch wenn nicht alle Selektoren ja öffentlich sind, also aber doch hat man eine gewisse Orientierung und es gibt eine sehr hohe Plausibilität, dass wir als Organisation, die in Ländern wie Turkmenistan, Saudi-Arabien, Syrien auch aktiv ist und dort sich für verfolgte Journalisten und Blogger und Bürgerjournalisten einsetzt, wir betroffen sind. Und insofern ist das der eine Punkt der Klage. Und der zweite Punkt der Klage ist auch noch, dass wir im Übrigen, Martina Renner hat es gerade angesprochen, und wir vorhin ja auch die Bedeutung der Metadaten, wir in der Klage auch noch gegen eine sogenannte Datenbank namens Veras klagen, Verkehrsanalysesystem. Das ist im Prinzip eine Vorratsdatenspeicherung Light oder vielleicht auch eine Vorratsdatenspeicherung Maxi, je nachdem, wie man es sieht. Aber der Unterschied zur Vorratsdatenspeicherung, die wir natürlich auch kritisch sehen, ist, dass es für diese Vorratsdatenspeicherung, die es de facto ist, eigentlich keinerlei gesetzliche Grundlage gibt. Das weiß ich, hat Herr Schindler sogar auch im vergangenen Jahr mal auf einem Podium, wo wir auch waren, eingeräumt. Aber hat sich bis heute trotzdem nichts getan. Man hätte ja zumindest mal die Zeit nutzen können, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen. Aber das Skandalöse an dieser Datenbank ist eigentlich, dass Kontakte bis in die vierte Ebene gespeichert werden. Fünfte, noch schlimmer, bis in die fünfte Ebene auf jeden Fall gespeichert werden. Journalisten sind auf jeden Fall besonders betroffen. Und damit komme ich zu der Frage und warum wir uns mit dem Thema auch so stark beschäftigen, weil natürlich Journalisten auf eine Vertraulichkeit ihrer Quellen angewiesen sind. Und die Quellen vertrauen sich natürlich, verlassen sich darauf, dass Journalisten die Informationen, die sie bekommen von den Quellen, eben auch vertraulich verwerten. Weil es gibt ja den guten Grundsatz des journalistischen Quellenschutzes, um unabhängige Recherchen, mutige Recherchen auch zu ermöglichen. Und das eben ist wichtig ist, dass Quellen nicht bekannt sind. Und deswegen beschäftigen wir uns als Organisation natürlich mit dem Thema und versuchen, Öffentlichkeit zu schaffen. Und das ist vielleicht dann auch nochmal sozusagen eine Ergänzung zu dem, was Martina Renner gerade gesagt hat. Ich teile, glaube ich, leider, ich würde gerne viel mehr Kontroverse haben ja auf dem Podium, aber haben wir leider in weiten Teilen nicht. Aber vielleicht kann ich das einfach nochmal ausführen zu der Frage der Öffentlichkeit. Wir sind ja eine Organisation, die Öffentlichkeit schafft. Wir arbeiten natürlich auch juristisch, wir arbeiten auch politisch, wir arbeiten juristisch, indem wir den Bundesnachrichtendienst verklagen, aber unser Ziel ist natürlich, Öffentlichkeit zu schaffen. Und das Thema Überwachung ist, wenn ich es mal so leicht aussage, hartes Brot, Öffentlichkeit zu schaffen. Wenn man es mal sozusagen in Zahlen mal ausdrückt, zum Beispiel, ich komme auch gleich wieder zum Thema BND, ein wichtiger Arbeitsbereich bei uns ist der Bereich Arbeitsbereich Internetfreiheit, und da geht es im großen Kern um die Überwachung von Geheimdiensten. Wir haben vor zwei Jahren, glaube ich, mal einen Spendenaufruf zu dem Thema gemacht. Ich glaube, damit haben wir schlappe 4.000 Euro oder so bekommen. Ich will nicht mich über 4.000 Euro beschweren, also ich möchte jeden Euro hochhalten, aber damit kann man nicht eine Organisation, die Kampagnen, die Politik macht, sozusagen finanzieren. Das zeigt, glaube ich, sozusagen, dass bei weiten Teilen auch unserer Unterstützerkreise, glaube ich, nach wie vor sozusagen so eine Haltung dominiert. Ich bin ja, habe ja nichts zu verbergen, und glaube ich nach wie vor das größte Missverständnis ist, dass man nicht weiß, nicht sieht, welche Bedeutung die Metadaten haben, eben tatsächlich sozusagen die Verknüpfung der verschiedenen Daten, dass ich also mit einer anderen Person kommuniziert habe und dass ich daraus eben schon Profile erstellen kann. Und das ist, glaube ich, so unter dem Stichwort Öffentlichkeit das größte Missverständnis. Und das ist ja das, wenn wir über Edward Snowden reden, eigentlich das größte Verdienst, würde ich mal sagen, dass wir um die riesige Bedeutung dieser Metadaten oder Verkehrsdaten wissen. Und deswegen beschäftigen wir uns mit dem Thema ganz konkret, aber es ist auch ein hartes Brot, um das auch aus der politischen Kampagnenarbeit nochmal zu reden. Wir haben eben Anfang August, kurz nachdem das Gesetz, ja der erste Gesetzentwurf bekannt wurde, eine Kampagne gestartet, zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt, wenn man eine Kampagne startet, direkt zum Beginn der Sommerferien. War nicht optimal, aber das Gesetz war ja auch sozusagen direkt vor der Sommerpause verabschiedet. Aber ungefähr zum selben Zeitpunkt haben wir eine Kampagne gestartet, die sich an die Bundesregierung bezüglich der Türkei-Politik richtet. Da haben wir in der Kampagne Unterschriften bei einer Petition mit sehr konkreten Forderungen zur Türkei-Politik, glaube ich, knapp 80.000 Unterschriften bekommen. Bei einer parallel laufenden BND-Petition mit einem globalen Bündnis, wir haben dort Partnerorganisationen von Pakistan über Frankreich, weil es eben ja bei dem BND-Gesetzesreform gerade um Ausland-zu-Ausland-Überwachung geht und auch um Journalisten im Ausland, haben wir im selben Zeitraum ein Zehntel, also knapp 8.000 Unterschriften weltweit gesammelt. Das zeigt, glaube ich, wie hart sozusagen das Brot ist und warum wir natürlich trotzdem weiter uns damit beschäftigen und auch mit ganz konkreten, sozusagen uns natürlich auch politischen Vorschlägen eingemischt haben, die am Ende auch dem Journalismus dienen und wo aus unserer Sicht die parlamentarische Kontrolle sozusagen auch in dem neuen Gesetz natürlich weiterhin hinter allen Möglichkeiten und Erwartungen zurückbleibt, sind vielleicht zwei Punkte, die wir noch nicht hatten. Einmal die Möglichkeit des Informationsfreiheitsgesetzes. Aus unserer Sicht, das haben wir auch schon lange gesagt, wäre es sinnvoll, dass das Informationsfreiheitsgesetz, das ist also jedem Bürger und damit auch Journalisten, erlaubt, auch Informationen über das Handeln des BND zu erlangen. Natürlich gibt es bei einem Geheimdienst oder Nachrichtendienst ein paar Dinge, die geheim bleiben müssen, sonst würde nicht Geheimdienst heißen. Das ist logisch, aber dass ein BND eigentlich im Prinzip de facto sozusagen durch eine Ausnahme vom IFG eine Blackbox bleibt, das darf nicht sein. Und weil das würde eben am Ende auch Journalisten sozusagen eine stärkere Kontrolle des Bundesnachrichtendienstes im Rahmen ihrer öffentlichen Aufgabe ermöglichen. Das Zweite, was sicherlich verbesserungswürdig ist, ist die Frage des Whistleblower-Schutzes. Ich denke, das BND-Gesetz in der aktuellen, das sind ja zwei Gesetze, über die wir eigentlich reden, das PKGR-Gesetz und das BND-Gesetz. Und wir haben, sage ich mal, ein Trippelschrittchen sozusagen hinsichtlich Whistleblower-Schutz jetzt in der neuen Kontrolle, dass zumindest sozusagen es einen Whistleblower-Schutz gibt, aber da gibt es auch noch sozusagen im Detail dann Dinge, die verbesserungswürdig sind. Zum Beispiel sollten Whistleblower nur mit Rücksprache zu den Whistleblowern, dem parlamentarischen Kontrollgremium, genannt werden dürfen, um nur ein kleines Detail zu sagen. Aber ich glaube, das sind, glaube ich, zwei Punkte, die öffentliche Kontrolle sozusagen noch verbessern würden. Aber so wie es jetzt angelegt ist, zeigt es natürlich, dass offenbar ja auch sozusagen weiter kein Interesse besteht, wirklich ernsthaft genau dieser Haltung. Und das ist genau das, was Martina Renner ja richtigerweise gerade gesagt hat, da was verändern zu wollen und dem BND-Leiter leider sozusagen in seiner Blackbox zu behalten. Und dann vielleicht noch einen letzten Punkt, was ich so auch frustrierend finde. Ich habe jetzt über unsere Zielgruppe Journalismus geredet, Journalisten, Bürgerjournalisten, die wir ja auch unterstützen. Wobei, wenn wir über das G10-Gesetz und andere Gesetze reden, es auch noch sinnvoll wäre, das ist eine langjährige Forderung, dass auch nicht professionelle Journalisten im Rahmen des G10-Gesetzes sozusagen geschützt wären. Und das, wenn man dann diese veränderte G10-Gesetz auch noch auf den BND anwenden würde, das wäre ganz toll. Und das ist natürlich unsere Kernforderung, um sich darauf zu beziehen. Aber das sind, glaube ich, so Punkte, einen frustrierenden Punkt, den wollte ich noch sagen, was ich frustrierend finde sozusagen. Es gibt ja eigentlich noch viele andere Berufsgeheimnisträger. Das ist eigentlich, seit ich mich mit dem Thema beschäftige, es gibt Ärzte, es gibt Pfarrer. Und ich habe so das Gefühl, bei diesen Zielgruppen sozusagen, bei diesen Gruppen, für die ist das sozusagen, wenn ich mit Kirchenvertretern rede, ein unbeschriebenes Blatt, und es ist wirklich schwierig, da Unterstützung zu bekommen. Und dabei sind das natürliche Betroffene und Berufsgeheimnisträger. Und ich hätte gerne, wir haben am Donnerstag eine Mahnwache mit verschiedenen Organisationen, Amnesty International, Humanistische Union, sozusagen vor dem BND-Gesetz gemacht, Reporter ohne Grenzen und dem Whistleblower-Netzwerk. Und wir haben dort unter anderem verschiedene Berufsgruppen sozusagen als Bilder für die Medien dargestellt, auch Ärzte unter anderem. Und ich hätte es gerne gehabt, dass wir uns nicht nur als Ärzte verkleidet hätten, sondern dass dort echte Ärzte gestanden hätten. Und so haben wir uns als Journalistenorganisation, als Bürgerrechtsorganisation auch für die Rechte von Ärzten eingesetzt. Und dasselbe gilt für Pfarrer. Aber das finde ich so ein bisschen frustrierend. Aber das zeigt immer, das Thema ist ein so fürchterlich abstraktes, aber letztlich ein ganz wichtiges Thema. Und wichtig zeigt eben auch die Empirie. Es gibt ja ein paar Studien auch mittlerweile schon aus den USA, die zeigen, wie verändert das Bewusstsein über Massenüberwachung. Und wir reden ja zunächst einmal über Massenüberwachung im Moment und noch nicht über gezielte Überwachung. Wie verändert das Verhältnis von journalistischen Quellen und Journalisten? Und es zeigt sich, das zeigt die Empirie, dass in einer Massenüberwachungskultur journalistische Quellen abgeschreckt werden, sich an Journalisten zu wenden. Und wenn Quellen sich nicht mehr an Journalisten wenden, dann hat Journalismus ein Problem und am Ende auch die Gesellschaft, die, glaube ich, einen guten Journalismus braucht.
Ja, vielen Dank, Herr Mier. Vielleicht zur Entschuldigung, wir haben uns natürlich bemüht, hier auch Befürworter der Geheimdienste, Protagonisten der Geheimdienste aufs Podium zu gewinnen, aber das ist leider, wie vorhin auch schon gesagt worden, misslungen. An uns liegt es nicht, dass wir jetzt sozusagen ein eher einseitig besetztes Podium hier haben. Wir haben wirklich alles versucht und da drückt man sich eben, da wo man meint, ach, die Wählerstimmen, die man da einsammeln kann, das sind sowieso wenige. Darüber kann man ja nur spekulieren. Zurück zu Frau Renner, die ja auch noch etwas sagen wollte zur Kontrollpraxis. Ich denke, das ist doch ein ganz interessanter Punkt, sollte auch im Zentrum unserer Debatte hier stehen. Wenn Sie mal die Medien verfolgen oder die Berichterstattung über das neue BND-Gesetz, so wird doch versprochen, dass damit die Kontrolle gestärkt würde, zum Beispiel eben durch Schaffung eines Bevollmächtigten, der also mit voller Kraft sozusagen dann und auch mit einem gewissen personellen Background dann die erforderliche Aufklärungsarbeit leisten sollte. Ist das nicht ein Fortschritt, Frau Rinder?
Das ist überhaupt kein Fortschritt, weil hier werden originäre Rechte des Parlaments und Pflichten, nämlich unsere Kontrollpflicht der Exekutive, ausgelagert auf einen externen Dritten, der nicht durch das Parlament bestimmt wird und der nicht auch dem Parlament verpflichtet ist. Er kann zwar Arbeitsaufträge durch die PKGR entgegennehmen, aber er ist nicht Teil des Parlaments. Und wir beobachten mit Sorge die Entwicklung, dass eben Abgeordnete in ihren Rechten also sozusagen auch in anderen Fällen versucht wird zu ersetzen durch so etwas wie vermeintliche Experten und Expertinnen, die dann eben mit mehr technischem oder juristischem Know-how sich der Sache annehmen sollen, weil Abgeordnete, und das ist die Unterstellung auch bei der Installation dieses Bevollmächtigten, eben gar nicht in der Lage seien, die komplizierten Vorgänge im Bundesnachrichtendienst zu verstehen. Ich glaube, es ist mehr eine Schutzfunktion, die hier aufgebaut werden soll, weil man natürlich jetzt insbesondere nach der Arbeit des NSE-Untersuchungsausschusses und dem Bericht der Taskforce der PKGR gesehen hat, dass die Geduld der Abgeordneten zum Teil auch in Fraktionen, wo man es früher von seitens der Regierung nicht erwartet hat, ehrlich gesagt endlich ist. Ja? Und so ein Novum wie die Klage der G10-Kommission, auch wenn sie gescheitert ist, war sozusagen der Schuss vor dem Bug irgendwie der Geheimdienstlobbyisten in allen Fraktionen. Und ich glaube, es ist dann eben eine probate Idee zu überlegen, wie man durch Zerstückelung, weitere Zerstückelung jetzt der Kontroll sozusagen ins Instanzen versucht, diesen Drive, den es durchaus auch gibt, aus dem Parlament irgendwie die Spitze zu brechen. Wir haben selbst auch in der Debatte, das ist gestern etwas untergegangen, als Linke Vorschläge gemacht, wie man die parlamentarische Kontrolle verbessern könnte, immer sozusagen gedacht unter dem Framing, dass ein Bundesnachrichtendienst, der das Parlament belügen will, ja, auch nicht durch mehr Befugnisse der PKGR in irgendeiner Art von Schranken gewiesen werden kann. Aber ich will das noch mal kurz sagen, was könnten die Punkte sein, dass zum Beispiel dem Parlament nicht nur berichtet wird über laufende und stattgefundene Vorhaben der Nachrichtendienste, sondern auch über zukünftige und geplante. Ja, dass die sich also auch sozusagen dahin äußern sollen, welche Projekte in Zukunft wie realisiert werden sollten. Dass insbesondere neben der PKGR als geheimtagendes Gremium auch die Fachausschüsse, die zuständig sind für die Kontrolle der Dienste, das ist der Innenausschuss und der Verteidigungsausschuss, wieder originär ihre Kontrollrechte bekommen. Es soll nämlich, so ist eigentlich die juristische Konstruktion, die Ausnahme sein, der Dinge, die in der PKGR besprochen wurden, die strategische Grundarbeit der Dienste soll in den Fachausschüssen und damit meint das auch öffentlich behandelt werden können. Dann ist für uns wichtig, dass einzelne Mitglieder der PKGR eigenständige Rechte haben, also dass sie selbst Akten beiziehen können, dass sie Liegenschaften der Dienste ohne Ankündigung betreten dürfen und dass auch in Zukunft Zugriff auf elektronische Dateien der Dienste durch Mitglieder der PKGR erhoben werden sollen. Wir wollen, dass die Mitglieder der PKGR ihre Fraktionsvorsitzenden unterrichten dürfen bei schwerwiegenden Vorgängen, weil man nämlich mit bestimmten Sachen einfach nicht schlafen kann, sage ich jetzt mal. Ja. Und wir wollen, dass es auch Stellvertreter und Stellvertreterinnen gibt in diesem Gremium, dass also nicht, wenn einer krank ist, niemand da ist, irgendwie, der die Arbeit machen kann. Das ist für die kleinen Fraktionen tatsächlich ein Problem. Ich bin auch übrigens das eine einzige ordentliche Mitglied in unserem Untersuchungsausschuss. Wir wollen, dass von der Geheimhaltungspflicht Abstand genommen werden kann, wenn Vorgänge bekannt werden, bei denen die Verfassung gebrochen wurde durch die Dienste. Da würden wir sagen, es gibt kein VS peinlich. Ja? Also in dem Falle, wenn Gesetzesbruch, insbesondere Verfassungsbruch vorliegt, kann das eine Operation sein XYZ, das ist uns egal. Aber dann muss es möglich sein, dass die PKGR entsprechend auch die Öffentlichkeit und den Rest des Parlaments informiert. Das sind nur so einzelne Beispiele. Die sind illusorisch, ja? Das sage ich jetzt mal. Das wird nicht kommen. Ja, weil das würde sozusagen ein kompletter Methodenwandel für diese parlamentarische Kontrolle bedeuten, weil dieses Prinzip Geheimhaltung geht über alles gebrochen würde. und weil es sozusagen proaktive Rechte für dieses Gremium gibt. Nichtsdestotrotz muss man diese Auseinandersetzung führen, ja, entsprechend auch Gesetzesvorschläge unterbreiten und ähnliches mehr. Ich glaube aber, bis dahin setze ich ganz persönlich auf etwas anderes. Also ich setze auf ich setze eigentlich auf einen bundesdeutschen Edward Snowden. Ich glaube, dass es auch Beamte und Beamtinnen im Bundesnachrichtendienst gibt. Im BfV habe ich da weniger Hoffnung. Das hat Gründe. Das liegt auch an der Hausspitze jeweils. Die mittlerweile aus unterschiedlichen politischen Kulturen stammen. Es gibt die alte Garde aus dem Kalten Krieg und auch noch geprägt aus einem Geist heraus, es ist gerade ja einige Bände zur Geschichte des Bundesnachrichtendienstes im Christoph-Links-Verlag entschieden, kann ich nur empfehlen, aus einem Geist heraus, der auch protofaschistisch war. Und dann gibt es Jüngere, die dort angeworben wurden, weil sie insbesondere IT-Expertise haben oder Ähnliches, die nicht politisch-ideologisch so tief in diesem sozusagen Dienst stecken. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch welche irgendwann geben wird, die sagen, mir ist die Verfassung näher als meine Chausseestraße. Ich glaube, das könnte die Diskussion sehr anfeuern. Und ich denke auch, dass gerade solche öffentlichen Auseinandersetzungen wie durch Reporter ohne Grenzen auch bei dem einen oder der anderen im Bundesnachrichtendienst zum Nachdenken führen, weil ich sag mal so, ich kann jetzt nicht das Detail sagen, dann würde ich Geheimnisverrat begehen, aber die Annahme, dass auch Berufsgeheimnisträger und Berufsgeheimnisträgerinnen unter denen waren, die durch den BND aktiv gesteuert wurden, ist nicht abwegig. Und das ist man auf einem guten Weg, sage ich.
Vielen Dank. Ich würde gleich gerne mal die Diskussion auch eröffnen und Sie um Ihr Votum oder Ihre Fragen bitten. Aber vielleicht vorab doch noch eine kleine Bemerkung, die provoziert wurde durch das, was Frau Renner eben gesagt hat. Wäre nicht auch vorstellbar, dass es sozusagen einen deutschen Edward Snowden gibt, der aus den Diensten heraus mal etwas nach außen bringt? Es gab einen solchen Fall, und zwar Page. Da der Name wird Ihnen nicht sagen, das ist schon viele Jahre zurück, Ihnen wird das natürlich etwas sagen. Und dieser Mensch hatte nicht den richtigen Stallgeruch und hat sich vor allen Dingen im Verfassungsschutz daran gestört, an die vielen ehemaligen Nazis. Und hat aber dann nicht den Dienstweg beschritten mit seiner Beschwerde, das hätte auch nicht viel genützt, sondern er hat sich an den Spiegel gewandt. Und daraufhin, oder Stern, okay, daraufhin ist er dann verurteilt worden mit einer ganz fadenscheinigen Geschichte. Man hätte im Grunde, die Gerichte hätten sagen können, ein illegales Staatsgeheimnis ist nicht schützenswert. Soweit sind sie aber nicht gegangen, sondern die haben gesagt, also die höchsten Gerichte bis hin zum Bundesverfassungsgericht haben gesagt, es ist nur dann zulässig, wenn es ein besonders schwerer Verfassungsverstoß sei. Und das ist natürlich sehr schwer zu beurteilen, wann ist ein Verfassungsverstoß besonders schwer und wann ist er minder schwer. Damit wird sozusagen das Risiko, bestraft zu werden, eben auf die Mitarbeiter, auf die aussagebereiten Mitarbeiter abgewälzt. Also insofern kein Ruhmesblatt für die deutsche Justiz, aber es gab solche Fälle durchaus. So.
Darf ich da ganz kurz was ergänzen, weil ich habe mir die alten Ausschussprotokolle angeschaut im Bundestagsarchiv zu diesem Fall. Das ist wirklich eine unglaubliche Parallele. Herr Petsch hat nicht nur damals, es war gegenüber der Zeit, Marion Gräfin Dönhoff gesagt, dort sind überall Nazis, sondern er hat gesagt, wir greifen da, wo wir Telefone überwachen, und das war damals ja doch wirklich so richtig mit, ne? Also Kabeln, also Kupferkabeln, ja, Stöpseln, da hören wir die eigenen Bürger und Bürgerinnen ab, und überall löten die Amerikaner unsere Leitungen an. Also alles, was wir heute sozusagen thematisieren, Grundrechtsträgerbruch, Kooperation mit den Amerikanern und diese komische politische Aufstellung in diesem Amt, das hat er damals benannt. Er ist dann nicht so verurteilt worden, wie eigentlich die Anklage war. Es ist nochmal abgewendet worden, dass es für ihn mit einer langen Haftstrafe endete. Es gab einen Untersuchungsausschuss im Bundestag, der leider nur sehr kurz gearbeitet hat, weil die Legislatur schon, die sich dem Ende zuneigte. Und auf Grundlage dieser Arbeit ist überhaupt erst die PKGR entstanden. Das war die Geburtsstunde der PKGR. Deswegen, also ich glaube, das schreit dazu, das historisch mal aufzuarbeiten. Und also unglaublich spannend. Ich glaube, der Herr lebt auch noch. Für alle, die vielleicht so historisch arbeiten, irgendwie an der Universität. Ich finde irgendwie ein Thema, was echt auf der Straße liegt.
Ja, ganz kurz nach Herrn Mier. Genau, also ich kenne den zwar auch nicht mehr aus eigener Anschauung, aber zumindest ist mir der Name auch schon sozusagen begegnet und den Fall. Und ich finde den, glaube ich, auch tatsächlich einen letztlich so spektakulären Fall, dass der verdient wird, schon noch eine weitere würde. Ich will nur noch eine Frage zu den Vorschlägen auch nennen. Einen ganz konkreten Vorschlag, sozusagen den Humanistische Union, Reporter ohne Grenzen und Stiftung Neue Verantwortung und andere Organisationen ja auch gemacht haben, für eine andere Kontrolle, die eben das Parlament da stärkt. Und das ist am Ende der eigentliche Souverän, im Prinzip als eine Art Gegenmodell gegen diesen Beauftragten, Bevollmächtigten, ist ja ein sogenannter unabhängiger Geheimdienstbeauftragter. Das war eine Idee, die wir uns vorgestellt haben, die wir auch schon vor, glaube ich, 2 Jahren das erste Mal in die öffentliche Debatte eingebracht haben, nach dem Vorbild des Wehrdienstbeauftragten, der schon sozusagen vom Parlament bestimmt ist, aber doch so unabhängig ist, dass er bestimmte Ermittlungsrechte hat. Und das wäre das, was wir uns am Ende vorgestellt hätten. Und ansonsten, und was wir auch natürlich trotzdem in die politische Debatte weiter einbringen. Aber ansonsten hoffe ich tatsächlich auch auf einen Snowden, bin aber tatsächlich auch nicht so ganz pessimistisch, wenn man mal so denkt, also ich war selber auch viel im Ausland und auch wenn man gerade an deutschen Auslandsvertretungen manchmal mit BND-Leuten im Vertrauen ins Gespräch kommt, das sind zum Teil Leute, die zumindest schon auch nachdenken. Den Eindruck habe ich tatsächlich auch und das sind nicht alles sozusagen Idioten, die meinen, die sind da ganz jenseits von allem und deswegen habe ich so eine leise Hoffnung, dass so einen vielleicht auch irgendwann mal geben wird.
Ja, vielen Dank. Jetzt sind Sie dran. Josef Hanke als Erster.
Gut, also ich möchte vorausschicken, ich bin Mitglied der Humanistischen Union seit vielen Jahren und war auch lange aktiv als Journalist in der Deutschen Journalistenunion. Und früher habe ich es immer so erlebt, dass Journalistinnen und Journalisten gesagt haben, wenn ihr Auslandskorrespondenten seid in, ich sage jetzt mal Russland oder so, dann habt ihr es mit Geheimdiensten zu tun. Und jetzt müssen deutsche Journalistinnen und Journalisten sagen, das, was wir kritisiert haben an anderen Ländern außerhalb, das macht nun diese deutsche Bundesregierung mit anderen Kolleginnen und Kollegen von uns im Ausland, auch mit möglicherweise den eigenen Korrespondenten. Nun kann man sagen, der BND darf keine Deutschen überwachen, aber im Falle von Herrn Hans-Jörg Haber hat er das ja gemacht unter dem Begriff der sogenannten Amtsträgertheorie. Und dann muss ich sagen, wenn ich so ein Gesetz sehe, dann wird immer in der Kritik gesagt, dieses Gesetz legalisiert weitgehend das, was der BND bisher illegalerweise gemacht hat. Und es gab ja eine Äußerung von Hans-Jürgen Papier, dass das Gesetz nicht nur für rechtswidrig, sondern für verfassungswidrig hält. Und insofern muss ich sagen, ich glaube, also ein Auslandsgeheimdienst ist schon ein sehr problematisches Schwert und ich behaupte mal, dieser Dienst ist für niemanden kontrollierbar, selbst nicht für seinen Chef. Der ist für niemanden kontrollierbar. Das gilt übrigens auch für den sogenannten Verfassungsschutz. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, es ist hier schon angeklungen, aber noch nicht ausführlich gesagt worden, die Gründung des BND geht zurück auf Reinhard Gehlen. Und Gehlen war ein Nazi, der den Amerikanern seine Kenntnisse als Geheimdienstexperte zur Verfügung gestellt hat. Das Ganze firmierte als Organisation Gehlen und ist später übergeleitet worden in den BND. Und ich glaube, das, was Martina Renner eben mit dem alten Dienstethos oder wie genannt hat, das ist eigentlich, ich sage es jetzt mal ein bisschen zugespitzt, das ist die alte Nazi-Geheimdienstideologie. Und ich glaube, wir müssen in einer Demokratie die Frage stellen, inwiefern wir uns als Demokratie solche Ideologien und solche Organisationsstrukturen leisten wollen. Und da bin ich sehr scharf der Meinung, dass man entweder die Geheimdienste ganz abschaffen muss oder wenn das nicht möglich ist oder für nicht möglich erachtet wird, sie möglichst scharf kontrolliert. Und die letzte Anmerkung, in dem Podium, was ich vorhin gemacht habe um 12 Uhr, hat Jerzy Montag gesagt, eine solche Aufgabe wie die, die er als Sonderermittler im Fall des V-Mannes Corelli beim Verfassungsschutz übernommen hat, die könne kein Parlamentarier nebenbei erledigen, das sei eine Vollzeitaufgabe. Und daraus hat er geschlossen, dass es jemand zur Geheimdienstkontrolle geben muss, der Vollzeit zur Verfügung steht. Ich sage, wir müssen im Zweifel diejenigen Abgeordneten, die solche Ämter übernehmen, dann besser ausstatten. Wir müssen, wenn die Geheimdienste Milliarden oder Millionenbeträge bekommen, eben halt auch das Geld dafür, wenn wir sie denn schon überhaupt haben wollen oder tolerieren, sie zu tolerieren bereit sind, dann müssen wir das Geld in die Hand nehmen, um auch ihre Kontrolle vernünftig zu organisieren.
Ja, vielen Dank. Bitte.
Ja, mein Name ist Hannes Haupt, ich bin auch von der Humanistischen Union. Heute Morgen hat ja der Bundesrichter, ehemalige Bundesrichter Graulich, die bisherige Praxis der parlamentarischen Kontrolle kritisiert, sage ich mal. Ja, hat gesagt, das sei eine Farce und ich glaube, da ist auch was dran. Die Frage ist, ist eine parlamentarische Kontrolle überhaupt eine sinnvolle Einrichtung, wenn und soweit die Mehrheit der Regierungsfraktionen, ja auch die Mehrheit in den Kontrollgremien schließt, ist nicht sozusagen hier immer damit zu rechnen, dass ein Geheimdienst, der von der Regierungsmehrheit kontrolliert wird, schlechthin unkontrollierbar ist, jedenfalls parlamentarisch unkontrollierbar ist und dass deswegen alle Bemühungen, die parlamentarische Kontrolle zu verbessern, von vornherein zum Scheitern verurteilt sind.
Vielleicht gleich auf die letzte Frage. Achso, nimm auch noch eine.
Ja, Daniel Moosbrucker, mein Chef sitzt da vorne, Christian Mier. Ich hatte eine Frage an Martina Renner und zwar haben wir ja auch tatsächlich, wir hatten schon die Hoffnung, als wir diese Petition gestartet haben, dass wir da was bewegen können. Also das hat sich dann in den Gesprächen mit der Großen Koalition herausgestellt, dass das wohl nichts wird. Aber es gibt ja diesen Spruch, dass kein Gesetz den Bundestag so verlassen soll, wie es hineinkommt. Haben Sie das auch überrascht, dass tatsächlich jetzt wirklich auch bei so einem wichtigen Gesetz, bei so einer wichtigen Reform wirklich nicht mal symbolisch noch irgendwie ein Änderungsantrag kam? Also dass man wirklich so stark daran gearbeitet hat, dass da im Prinzip nichts mehr angerührt wird und überhaupt keine Diskussionen mehr. Und was sagt das eigentlich so auch, finde ich, über die politische Kultur in dem Bereich?
Dann vielleicht gleich zu der Frage der unabhängigen Kontrolle. Also das ist sicherlich genau ein Problem und deswegen ist ja auch die Idee des unabhängigen Beauftragten und des unabhängigen, wie auch immer man den am Ende nennt, Geheimdienstbeauftragten entstanden, damit man eben am Ende jemand haben würde, der eben über Legislaturperioden hinaus auch eine Institution kontrollieren würde. Das war ja beim Wehrdienstbeauftragten, deswegen ist das ja auch der Fall, dass ich glaube bis zum letzten Jahr war ja sozusagen immer noch ein FDP-Abgeordneter im Parlament, ein ehemaliger FDP-Vertreter, weil der halt noch zu Zeiten der FDP im Bundestag zum Wehrdienstbeauftragten Reinhard Königshaus benannt wurde und auch sozusagen über die Legislaturperiode hinaus eine Unabhängigkeit an den Tag legen konnte und deswegen ein Geheimdienstbeauftragter nach dem Vorbild des Wehrdienstbeauftragten, glaube ich, eben eine andere Unabhängigkeit an den Tag legen könnte, natürlich nicht nur der alleine, der braucht natürlich Stab und Ausstattung etc. Und insofern, wenn man sozusagen über irgendwie zumindest im Ansatz was Positives sozusagen finden möchte, sozusagen an diesem unabhängigen Bevollmächtigten, dann könnte man zumindest sagen, dass jetzt das und der Kontrolle, dass das parlamentarische Kontrollgremium jetzt zumindest mehr Mitarbeiter haben soll, aber es ist trotzdem natürlich lächerlich und es ist immer noch eine sehr hohe politische Abhängigkeit. das vielleicht zu der Frage. Und dann noch zu der Frage der Auslandswirkung. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der uns als Organisation, die weltweit arbeitet und nicht nur in Deutschland auch ein Anliegen ist, sondern auch eine Organisation, die im wahrsten Sinne des Wortes für die Unteilbarkeit der Menschenrechte beziehungsweise ein ganz spezielles Menschenrecht, Presse- und Informationsfreiheit, eintritt. Und ich habe schon jetzt in vergangenen Wochen rund um die BN-Debatte in einigen Medien, in Pakistan, vor allen Dingen in russischen Medien, muss ich sagen, habe ich Kommentare gelesen, die sich natürlich sozusagen diebisch freuen über sowas. Das ist eine Steilvorlage für Propaganda in autoritären Ländern, in Diktaturen. Und ich glaube, wenn das Gesetz jetzt verabschiedet wird, wird sich sicherlich auch die Bundesregierung im internationalen Rahmen noch stärker damit auseinanderzusetzen und zu setzen haben. Das ist keine düsteren Prognosen, sondern das ist sicherlich Realität, wenn man das auf anderen Feldern sieht. Wenn man sich im UNO-Menschenrechtsrat die Debatten anschaut, die von der Organisation Islamischer Staaten immer wieder angestoßen wird, über Blasphemiegesetzgebung, ein beliebtes Argument, sozusagen Blasphemiegesetze aufrechtzuerhalten in anderen Ländern, ist, dass es in Deutschland ja auch nach wie vor eine Blasphemiegesetzgebung gibt. Und dasselbe wird uns sicherlich bei Geheimdiensten jetzt auch passieren, wenn wir eine Massenüberwachung hier legalisieren mit dem Gesetz, werden wir uns damit auseinandersetzen zu haben. Andererseits kann man natürlich sagen, was ist der UNO-Menschenrechtsrat? Und auf jeden Fall werden diese Debatten da jetzt sicherlich folgen. Und es ist ja auch trotzdem ein Politikum an der Stelle. Und das sagt ja was über die Auslandswirkung aus, dass das BND-Gesetz jetzt nicht nur von deutschen Organisationen kritisiert wurde, sondern sogar von UNO-Sonderberichterstattern, was eher eine Seltenheit ist, dass UNO-Sonderberichterstatter sich zu deutschen Stellungen, zu deutschen Gesetzgebungsverfahren äußern. Wobei mir da ein praktisches Problem sozusagen aufgefallen ist eigentlich, finde ich, müssten Gesetze mit Auslandsbezug auch immer ins Englische übersetzt werden. Das ist mir da ganz praktisch aufgefallen, wenn wir nicht in den Sommerferien einen Praktikanten gehabt hätten bei Reporter ohne Grenzen aus den USA, der das komplette BND-Gesetz ins Englische übersetzt hätte für die UNO-Sonderberichterstatter, mit denen wir Kontakt hatten, hätten wir, glaube ich, diese Stellungnahme nicht gehabt. Und da ist mir nur ganz praktisch aufgefallen, eigentlich, finde ich, sollte man dafür sorgen, dass Gesetze, die einen Auslandsbezug haben, vielleicht immer ins Englische übersetzt werden. Das war ein Glück, dass wir diesen Praktikanten gerade hatten, der das gut machen konnte. Das vielleicht nur so nebenbei gesagt.
Also die Beobachtung jetzt zur Beschlussfassung zum Nachrichtendienstgesetz, da deckt sich leider mit der Beobachtung, die wir bei vielen letzten Gesetzgebungsverfahren in der 18. Legislatur hatten, insbesondere was die Antiterrorpakete angeht oder die Verschärfung im Aufenthaltsrecht. Es ist eben nicht so, dass kein Gesetz das Parlament so verlässt, wie es hineingegangen ist, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Überwiegend stört sich die Große Koalition nicht an politisch-juristischen Einwendungen, die insbesondere durch Sachverständigen bei den Anhörungen in den Fachausschüssen vorgetragen werden, selbst wenn sie majoritär sind, also selbst wie in dem Fall die Mehrheit der Sachverständigen, insbesondere im Bereich der Ausland-Fernmeldeaufklärung, ja massiv kritisiert hat. Beim Bereich PKGR war das ein bisschen anders. Da war es ja alleine im Grunde Professor Graulich, der da die Stange gehalten hat, der Bundesregierung. Nichtsdestotrotz, ja, und trotz vorgetragenen verfassungsrechtlichen Bedenken durch die Anzuhörigen, aber auch von außen, zum Beispiel durch Herrn Papier, wie ist das Gesetz so verabschiedet worden, wie es irgendwie angedacht war. Das hat etwas mit den Mehrheitsverhältnissen in diesem Haus zu tun und mit dem faktischen Ausschalten der Minderheitenrechte der Opposition. Das hat aber auch etwas damit zu tun, dass man diese Vorhaben tatsächlich in einer Art mittlerweile durchpeitscht, die tatsächlich dann auch eine öffentliche Diskussion kaum ermöglicht. Wir sehen ja auch immer zunehmend, dass Fristen verkürzt werden im Laufe der Anhörungsverfahren. Und das macht so eine Auseinandersetzung dann, gerade auch wenn man dann sagt, ich brauche auch die internationale Fachöffentlichkeit, im Kern fast unmöglich. Zu Jerzy Montag und sein Plädoyer für das irgendwie Outsourcen von Parlamentarierrechten auf Experten. Ich halte das für einen gänzlich falschen Weg. Natürlich hat er viel Material gewälzt. Das haben übrigens andere auch. Also er ist auch nicht der Einzige, der im NSU-Komplex viel Material gewälzt hat. Das sollte man vielleicht auch sagen. Und nicht der Einzige, der einen vielseitigen Bericht geschrieben hat. Das haben die Untersuchungsausschüsse zum NSU auch getan und zum Teil in viel höherer Zahlenanzahl. Ich glaube, der richtige Weg ist hier genannt worden, nämlich zu sagen, dann brauchen eben die Abgeordneten in diesen Gremien entsprechende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, denen sie vertrauen können. Und das dürfen dann nicht Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sein, die vorher im Dienste des Bundesnachrichtendienstes oder des BND BfV gestanden sind. Ne? Und das ist Realität. Wenn wir uns auch den Mitarbeiterstab der PKGR angucken und so weiter, wer dort natürlich versuchen, wird es immer wieder auch Versuche geben durch die Opposition bei der Benennung dieser Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu gucken, dass da auch jemand Kritisches dabei ist. Ja? Aber das ist die Ausnahme. Ja? Die Mehrheit wird dort quasi bestellt und bestallt irgendwie durch die Regierung, ja, über das Parlament. Die setzen dort ihre eigenen Vertrauten in diese Gremien ein. Und das heißt irgendwie, man müsste tatsächlich auch darüber nachdenken, dass man sagt, in diesen parlamentarischen Kontrollgremien, dort, wo es der Mitarbeiter und Mitarbeiterin stark betrifft, dürfen keine Angehörigen der Dienste sitzen. Das ist etwas, was die GroKo überhaupt nicht einsieht. Sie sagt nämlich dann, das sind doch die Einzigen, die das verstehen. Wer soll es denn sonst den Parlamentariern erklären? Aber ich sag mal irgendwie, wir können BND-Selektoren auch lesen, ohne dass ein BNDler neben mir sitzt irgendwie. Also wenn da die UNO steht, steht da die UNO. Wenn da die UNESCO steht, steht da die UNESCO. Und wenn da die WHO steht, steht da die WHO. Da brauche ich keinen BND-Lehrer, der mir sagt, was da steht. Da müssen wir ein bisschen selbstbewusster als Parlament sein. Zu der Sache, warum sind auch Journalisten und Journalistinnen so unsensibel beim Bundesnachrichtendienst? Das verwundert uns auch, weil wir ja auch im Untersuchungsausschuss einen Fall untersucht haben, wo es auch um Bespitzelung möglicherweise der Presse gegangen ist, nämlich die Causa Vorbeck, wo es möglicherweise eine Operation der CIA, aber auch unter Anteilnahme des Bundesnachrichtendienstes gegeben hat, die Kommunikation zwischen einem Mitarbeiter im Bundeskanzleramt, der damals Gruppenleiter in der Abteilung 6, zuständig für die Geheimdienstkontrolle, und Journalisten insbesondere vom Spiegel gegeben hat. Also das ist auch keine theoretische Idee, nur ob das unter den Selektoren möglicherweise Suchbegriffe sind, die Berufsgeheimnisträger und Berufsgeheimnisträgerinnen insbesondere dann Presse betreffen können, sondern der Bundesnachrichtendienst arbeitet auch in anderen Bereichen so, dass wir uns vorstellen können, dass durchaus Presse in den Fokus geraten ist. Und ich sage es immer noch mal, die ganze Landesverratskiste, die Herr Dr. Maaßen losgetreten hat, deutet darauf hin, dass ich glaube, wir können davon ausgehen, dass viele, die in dem Bereich kritisch berichten über Geheimdienste, Gegenstand auch von, ja, ich sag mal Maßnahmen, ob sie ND-Maßnahmen sind, will ich mal dahingestellt sein, aber Maßnahmen der Dienste sind. Und genau. Genau, nachrichtendienstliche Maßnahmen, vielleicht ist es einfach auch sonstige Materialsammlung, aber das wissen wir nicht. Das Grundproblem ist, glaube ich, richtig benannt mit ja, diesem Hinweis, wie schwer es ist, in dem Bereich Mobilisierung außerhalb der Fachöffentlichkeit zu erreichen, weil Überwachung tut nicht weh. Dann dieser Spruch, ich habe nichts zu verbergen. Wenn jeder mal ehrlich mit sich wäre, würde er sagen, trifft das wahrscheinlich nicht zu. Aber es ist ja ein ideologischer Begriff. Es ist ja nicht einer, der, natürlich hat jeder was zu verbergen. Wir wollen auch nicht, dass unsere Kontoauszüge morgen auf der Straße liegen. Aber wie kann das funktionieren? Und ich sag mal, als jemand, der vormals 2,5 Jahre intensiv in diesem NSU-Komplex Aufklärungsarbeit betrieben hat und in einer anderen Situation war, viel Bewegung, Entrüstung, auch emotionale Betroffenheit, ja, und auch viel Wille zu Veränderung, glaube ich, dass wir tatsächlich beim Bundesnachrichtendienst nicht nur über Massenüberwachung sprechen müssen. Das ist eins, und nicht nur über Verletzung von Grundrechten und nicht nur über Eingriffe bei Berufsgeheimnisträger und Berufsgeheimnisträgerinnen, sondern das ist ein viertes Thema, was wir stark machen müssen. Das ist nämlich die Beteiligung an militärischen illegalen Operationen, also sprich irgendwie der Drohnenkrieg, aber auch zum Beispiel hier die Drangsalierung von Flüchtlingen zur Gewinnung von Informationen, die möglicherweise zu militärischen Einsätzen führen und Ähnliches. Also ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir noch mal darüber nachdenken müssen, ob das nicht noch mal so ein Moment ist, wo wir andere Bereiche auch sensibilisieren, Bereiche, die sich eben sonst mehr in der Friedensbewegung verorten, und dort immer unter der Einschränkung, das sage ich ganz bewusst auch als Mitglied der Linken, das immer so, dass wir nicht dort irgendwie einem plumpen Anti-Amerikanismus am Heim fallen, sondern tatsächlich irgendwie die Beteiligung deutscher Behörden, deutscher Stellen, der Bundesregierung an eben extralegalen militärischen Operationen thematisieren. Ich glaube, das ist nochmal ein Mobilisierungsmoment, wo wir vielleicht irgendwie den Fokus noch mal stärker auf den BND richten können und noch mal, ich sag mal, auch so etwas tatsächlich da deutlich machen können. Es gibt auch einen Bereich, da kann das, was dort getan sein, tödlich sein und nicht nur einfach rechtswidrig.
Ja, ich höre das mit großem Interesse. Ich finde das auch ein richtiger Ansatz von Frau Renner zu sagen, man muss diese Problematik auch sozusagen den Friedensbewegten vor Augen führen. Und da gibt es doch mal was Positives, was ich ausnahmsweise sagen will. Wir haben ja einen Workshop hier gehabt, der von der IALANA beschickt wurde. Die Abkürzung sagt sicherlich nicht allen etwas. Das ist sozusagen die berufsspezifische Friedensorganisation der Juristinnen und Juristen. IALANA heißt also International Association of Lawyers Against Nuclear Arms. Und die deutsche Sektion, deren Vorstand ich auch Mitglied bin, hat eben einen Workshop bestellt, wo auch genau dieser Kontext hergestellt wurde. Und da war es so, dass der Seminarraum überfüllt war. Ja, da mussten die Leute an der Wand stehen, weil sie keine Plätze mehr hatten. Das ist also ganz anders als hier, genau andersrum. Also es gibt gerade so auch in den Reihen der Friedensbewegten durchaus auch Aufgeschlossenheit. Und dieser Kontext Überwachung und Tötung ist durchaus auch bei diesen Leuten angekommen und wird also bearbeitet. So, jetzt ist mal noch
ein Punkt zu ergänzen. Okay. Auch das, da glaube ich nochmal zum Stichwort Whistleblower und Drohnen, das glaube ich nämlich auch, wenn man das in die öffentliche Debatte nochmal stärker einbringen würde, dass das auch in den Diensten, glaube ich, nochmal was anderes auslösen würde. Und warum sage ich das? Das sage ich mit dem Blick auf die USA. Wenn man sich mal in die USA anschaut im vergangenen Jahr, wie viel Whistleblower es aus dem Drohnenprogramm gibt. Das war lange, waren es immer nur so ein, zwei, auch Brandon Bryant, der ja auch im Untersuchungsausschuss war. Aber es sind im vergangenen Jahr, ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, aber ich habe neulich so eine Zahl gehört, dass im vergangenen Jahr, glaube ich, mehr als 16 Whistleblower aus dem US-Drohnenprogramm sozusagen nicht mehr konnten und sozusagen ausgestiegen sind und sich anvertraut haben dem Öffentlichkeit und dem Journalismus. Und ich glaube, das, weil auch gerade in den USA das Thema Drohnenkrieg auch durch die Unterstützung von Journalisten, die das aufbereitet haben, nochmal eine andere öffentliche Wirkung, einen anderen öffentlichen Druck erzeugt haben. Und insofern, glaube ich, wäre das sicherlich auch eine Aufforderung an Journalisten, hier dem noch nachzugehen, um vielleicht auch genau BND-Mitarbeiter, die mitwirken am Drohnenkrieg, vielleicht auch zu motivieren, dann doch nochmal zum deutschen Snowden oder deutschen Müller aufzusteigen.
So, letzte Runde. Bitte schön, ja? Okay, kurzer Weg für das Mikro.
Guten Tag. Frank Herrmann von der Piratenfraktion aus dem Düsseldorfer Landtag, auch Mitglied der EU übrigens. Und mich würde interessieren, der NSA-Untersuchungsausschuss ist ja eigentlich ein BND-Untersuchungsausschuss, wie Sie eben sagten, das neue BND-Gesetz. Was wird das denn jetzt für einen Einfluss auf die Arbeit im Ausschuss haben? Kann man da schon mal sagen? Und Frau Renner, Sie sagten eben auch, die Kontrolle der Geheimdienste könnte man über das Budget machen. Jetzt hat natürlich der BND gerade nochmal auch einen kräftigen Nachschlag bekommen. 500 Millionen, glaube ich, nochmal extra und auch viele neue Mitarbeiter. Da so ein Budget aber ja immer von der Regierungsmehrheit logischerweise bestimmt wird und die eben kein Interesse hat, das abzusenken. Wie soll denn die Kontrolle über das Budget funktionieren? Kann ein Land, Sie hatten eben eine Bemerkung gemacht, dass vielleicht ein Bundesland da irgendwas machen kann, sollte dazu was sagen können. Danke.
Weitere Wortmeldungen? Ich denke, wir sollten jetzt so die Schlussrunde auch drehen, damit also unsere Podiumsteilnehmerinnen auch noch zu Worte kommen. Bitte.
Ja, ich wollte an das anknüpfen, was Frau Renner gesagt hat, dass sie glaubt, dass innerhalb insbesondere des BND es Leute gibt, die sozusagen in eine Opposition innerhalb des BND bilden. Das wollte ich unterstützen. Allein aus logischen Gründen, bei 6.000 Personen kann das gar nicht sein und unter den Verhältnissen der Bundesrepublik, Gott sei Dank noch, kann das gar nicht sein, dass es da keine Opposition gibt. Das kann man eigentlich ausschließen. Und es gibt auch, denke ich, auch ganz praktische Gründe, warum das so ist, weil es ist ja hier auch genannt worden, die Überwachung von Journalisten. Journalisten machen ja Aufklärung und der Bundesnachrichtendienst ist ja auch für Aufklärung zuständig. Ich selbst halte mich auch für einen Mann der Aufklärung, allerdings mehr so nach Immanuel Kant und so. Und wenn Journalisten überwacht werden und man auf diesen elektronischen Weg insbesondere versucht, dann Verbindungen herauszubekommen und daraus Informationen zu schöpfen, dann steht dem entgegen, dass Journalisten, insbesondere wenn sie aus dem Ausland berichten, also die Auslandskorrespondenten, dass es da mit Sicherheit auch immer eine Zusammenarbeit gibt zwischen diesen Journalisten, Journalistinnen und irgendwelchen Leuten vom Bundesnachrichtendienst. Die Taz-Leser wissen, dass die Taz immer eine Zeitung gewesen ist, die zum Teil hervorragende Berichte aus dem Ausland gehabt hat. Gerade wenn es auch aus Krisenregionen ist, gehe ich einfach davon aus, ohne da jetzt konkret Kenntnis zu haben, dass es da Verbindungen zu Nachrichtendienstleuten gegeben hat, auch wechselseitige Weitergabe oder irgendwas. Ich kann mich entsinnen, früher gab es eine Zeitung Arbeiterkampf, die war, glaube ich, vom KB Nord, wenn ich das richtig weiß. Ich bin selbst bei den Grünen. Es sind ja einige von dieser Organisation auch bei den Grünen und bei der AL damals gelandet. Und ich selbst habe die nicht so gelesen, aber ich weiß, dass das journalistisch sehr hochwertige Artikel waren, meistens aus Gewerkschaftsarbeitszusammenhängen und so, aber eben auch aus dem Ausland. Und auch da gehe ich davon aus, dass die da keine Berührungsängste hatten, also irgendwelche ideologischen Art. Das ist mit Sicherheit auch ein Teil der Realität des Bundesnachrichtendienstes, auch in der Vergangenheit. Und der andere aus dem Kalten Krieg ist der andere. War jetzt keine Frage, aber...
Eher die Fragen, die das Parlament betreffen. Wir wären dafür, das Vertrauensgremium abzuschaffen. Das ist das Gremium, was derzeit geheim die Haushalte der Geheimdienste befasst, am zuständigen Fachausschuss vorbei, dem Haushalts- und Finanzausschuss. Wir wollen, dass die Pläne regulär im Haushalts- und Finanzausschuss beraten werden. Gegebenenfalls müssen dann die Sitzungen dort eingestuft werden, aber das wäre sozusagen noch eine Möglichkeit. Übrigens ist das in den Ländern teilweise Realität. Diese Konstruktion wie im Bundestag, es ist nicht durchgängig auch in den Ländern so, also nicht alle Länder kennen solche Spezial- oder Sondergremien für die Haushalte der Geheimdienste. Was hat das BND-Gesetz Auswirkungen auf den Untersuchungsausschuss? Ich habe jetzt wirklich die letzten Minuten nachgedacht. Ich glaube keine, weil die haben jetzt eine gesetzliche Grundlage, die ihnen neue Befugnisse gibt. Wir untersuchen ja die Aktivitäten der NSA und des Bundesnachrichtendienstes bis zum Zeitpunkt der Einsetzung unseres Ausschusses im Frühjahr 2014. Das heißt, wir haben einen Plan bis Ende des Jahres, der jetzt in erster Linie in die nächsten Sitzungen natürlich nochmal die BND-eigene Erfassung im Fokus haben wird und danach dann nochmal einen Großbritannien-Tag vorsieht. Ich habe vorhin ja ganz kurz schon mal darauf hingewiesen, dass dieser Aspekt bisher zu schwach von uns beleuchtet wurde, aber die Kooperation des Bundesnachrichtendienstes mit dem GCHQ eben ganz wichtig ist, insbesondere im Bereich der Metadatenanalyse. Und da sind wir eben wieder bei vielen Themen, die uns dann berühren. Und dann werden wir uns sozusagen mit Blick auf das nahende Ende der Legislatur die politische Verantwortungsebene vornehmen müssen. Also das heißt irgendwie Herrn Pofalla, Herrn Altmaier, Herrn Fritsche und Frau Merkel zum Beispiel. Und natürlich auch nochmal Herr Schindler, der darf auch nochmal eine Runde bei uns drehen. Also wir haben das Programm klar. Das Einzige, was jetzt passieren kann, ist, dass wir natürlich überall jetzt das Mantra bekommen, wir haben doch schon Konsequenzen aus der Arbeit des Untersuchungsausschusses gezogen. Wir sind lernfähig, es gab irgendwie einen Quantensprung, ich höre noch Herrn Fliesig gestern im Plenum SPD, ja, aber da müssen wir einfach gegenhalten, ja, und sagen irgendwie, ihr habt das legalisiert irgendwie und wir werden die Rechtsbrüche weiter aufarbeiten und sie gegebenenfalls auch dort, wo nötig, gucken, die GBA sitzt ja bei uns in jeder Sitzung mit drinne, auch die Frage natürlich auch der Strafverfolgung immer wieder auch stellen. Das ist etwas, was immer auch bei uns mitgedacht wird. Somit ist das jetzt mehr so ein bisschen der Werbeblock auch. Wir tagen weiterhin öffentlich im Gegensatz zur PKGR und der G10-Kommission, donnerstags in der Regel ab 12 Uhr. Man kann sich sehr unproblematisch anmelden beim Bundestag. Jede Unterstützung vor Ort ist uns wichtig, jedes Berichten und Bloggen aus dem Ausschuss. Und ich glaube, das Wichtigste, was für unseren Untersuchungsausschuss jetzt passieren könnte und unsere Arbeit ist, dass er jetzt eben nicht abmoderiert wird mit sozusagen irgendwie einem scheinbaren, wir haben jetzt alles geregelt und wir müssen jetzt mal langsam irgendwie ein bisschen irgendwie sozusagen hier auf so einer Endstufe einlaufen, ja, wo wir alle mal sagen, irgendwie, die sind, der Bundesnachrichtendienst wird in Zukunft so etwas nicht mehr machen, sondern ich glaube, wichtig für den Untersuchungsausschuss weiterhin kritische Begleitung von außen und uns dann unterstützen, auch in den Teilen, wo wir als Opposition, ob Grüne oder Linke, sicherlich mit eigenen Sondervoten nochmal den Finger in die Wunde legen werden.
Dann vielleicht auch noch. Also zu dem Ausschuss, da hat Martina Renner das meiste ja gesagt, aber vielleicht trotzdem in eine ähnliche Richtung. Man könnte jetzt ja auch sagen, die Klage, die Reporter und die Renten im vergangenen Jahr eingereicht hat wegen Verletzung des G10-Gesetzes, ist die jetzt überhaupt hinfällig? Und das geht ja letztlich in eine ähnliche Richtung. Da würde ich sagen, natürlich erst recht nicht, weil es ja ein Vorwurf in unserer Klage ist, dass eben eine illegale Massenüberwachung, die nicht nur sozusagen gegen Grundrechte, sondern am Ende auch gegen internationale Menschenrechtsnormen verstößt. Und insofern ist nun unsere Klage auch alles andere als hinfällig, auch wenn das vielleicht jetzt, solange das Gesetz noch nicht vom Verfassungsgericht ist, sozusagen vielleicht im Einklang mit irgendeinem Gesetzestext, den es jetzt hier gibt, aber aus unserer Sicht überhaupt nicht konform mit bestehenden Menschenrechtsnormen. Und insofern ist unsere Klage, selbst wenn die abgewiesen wird vom Verwaltungsgericht, wovon wir fest ausgehen, und dass wir dann nach Karlsruhe in der nächsten Instanz ziehen, natürlich überhaupt nicht hinfällig, weil wir glauben, dass verstößt weiter gegen internationale Menschenrechtsnormen. Und vielleicht noch ein Literaturtipp an der Stelle. Martina Renner hat es ja angedeutet, dass in der Debatte auch manchmal gesagt wird, ja, mit gerade wenn es um die Haushalte geht, um die Haushaltsbewilligung, dass das auch eine gewisse Geheimhaltung braucht. Und ich denke, das ist absolut richtig, das im Haushaltsausschuss zu machen. Und diese Modelle gibt es ja auch in skandinavischen Ländern. Und eine gute Quelle, wo das gut dargestellt ist, von Thorsten Wetzling von der Stiftung Neue Verantwortung. Der hat, finde ich, eine sehr schöne Übersicht über auch die unterschiedlichen Macharten, auch leicht verdaulich und gut verständlich von parlamentarischer Kontrolle sozusagen dargestellt, bis in Details, zum Beispiel über Budgetbewilligung. Und das ist sehr, sehr lesenswert, wenn man sich da ein bisschen vertiefen möchte. Und dann vielleicht noch zu der letzten Frage, inwiefern BND auch eine Problematik ist, wenn sozusagen auch BND eine Quelle ist für Journalisten und auch Journalismus, auch im Ausland. Das ist ja, glaube ich, die zugrunde liegende Frage oder Hintergrund der Frage, wenn ich es richtig verstanden habe. Natürlich ist das eine Problematik, wie bei jeder Quelle sozusagen, wenn zu sehr eine Nähe zwischen Journalisten und irgendeinem Berichterstattungsgegenstand ist, dann ist da eine potenzielle Problematik, weil Journalismus natürlich unabhängig sein muss. Gleichzeitig kommt man sich im Ausland durchaus schnell nahe, erst recht sozusagen, wenn es wenige Deutsche gibt in Ländern, wie ich kenne selber gut Länder wie Kolumbien, Peru, Russland, und wenn man sozusagen dann irgendwie in der so ganz platt in der deutschen Community wo ist, dann kommt man sich schnell auch nahe und kommt ins Gespräch miteinander, und da entsteht vielleicht potenziell auch eine problematische Nähe. Das sollte sich, glaube ich, ein guter Journalist natürlich immer klar machen, dass Unabhängigkeit das Wichtige ist. Andererseits ist BND auch eine Quelle und auch eine journalistische Quelle unter anderem, die es zu bearbeiten gilt, aber sicherlich ist immer zu viel Nähe zu Berichterstattungsgegenständen ein Problem.
Ja, vielen Dank unseren beiden Referenten, also Frau Renner und Herrn Mier zum einen. Zum zweiten noch ein paar organisatorische Hinweise. Es gibt ja Menschen, die also zwar viel zuhören, aber auch gerne etwas mal nachlesen wollen. Druckfrisch erschienen, sozusagen zum Thema des heutigen Tages, gerade vor 2 Tagen aus der Druckerei gekommen, Geheimdienste vor Gericht als Schwerpunktheft der Zeitschrift Vorgänge, die von der Humanistischen Union herausgegeben wird, können Sie käuflich erwerben hier, aber Sie können das auch im Internet sich teilweise die Aufsätze runterladen. Das sind wirklich ganz aktuelle Dinge da drin, zum Beispiel der Stand der Prozesse, die unter anderem eben von Reporter ohne Grenzen gegen die BND geführt werden und so weiter und so weiter. Hier geht es weiter, nicht in diesem Saal, aber zum Beispiel gibt es eine Krypto-Party noch ab 17.30 Uhr jetzt in Raum 2070, das ist gegenüber. Dann geht es weiter um 18 Uhr Verfassungsschutz und Berufsverbote und schließlich ein Blick in die Zukunft um 18 Uhr auch dort in einem der Seminarräume, vernetztes Utopia, die Stadt der Zukunft im goldenen Zeitalter der Überwachung. Klingt also mehr nach Dystopie, weniger nach Utopie, wie auch immer. Und heute Abend natürlich das Theaterstück, da soll es wohl nach Restkarten geben, genau weiß ich das nicht. Ich wünsche also noch einen weiteren guten Verlauf heute. heute und danke allen, die sich an der Diskussion beteiligt haben. Ja,